Aktiv Radio Interview.
Und immer, wenn es Bing macht, dann wissen die Leute draussen in den Auto, die jetzt aktiv Radio hören, daheim vielleicht, wo sogar krank sind, was wir natürlich nicht hoffen, Leute, die über das Internet hören, Leute, die über DAB Plus hören, wissen, wenn es Bing macht, dann wird es spannend, weil aktiv Radio hat einfach die besten Gäste im Interview, die man überhaupt haben kann. Und heute muss ich sagen, da habe ich fast ein bisschen weichig neu. Und wer mir regelmässig zuhört, der weiss, ich komme ganz selten weichig neu über. Aber heute ist es ein bisschen da, weil ich habe den Mann am Mikrofon, der seit 10 Jahren ein bisschen das leitet, was ihr täglich am Schweizer Fernsehen seht. Und so die Richtung ein bisschen vorgeht. Die einen sind ja politisch einverstanden mit dem, was beim SRF passiert. Die anderen finden, das ist eine absolute Katastrophe. Und wieder andere sagen, ja, mal, man kann das eigentlich einigermaßen akzeptieren. Und von wem könnte man das besser hören als vom Chefredakteur Video? Also SRF selber, das, was man sieht im Fernsehen, vom Tristan Brenn. Herzlich willkommen, Tristan Brenn.
Hallo Daniel, freut mich, dass ich kann da sein.
Tristan und Isolde. Ist es so, wenn du schon als kleiner Bub in Begleitung bist von einem Mädchen, hat man immer gesagt, Sali Tristan, Sali Isolde, ganz automatisch?
Nein, als kleiner Bub nicht, aber später im Leben ist das natürlich immer wieder gekommen.
Hast du die Oper mal gesehen?
Nein, die Oper habe ich nicht gesehen, aber ich habe das Buch, was heisst, die Schrift gelesen. Das ist ja von Gottfried von Straßburg, geht ins Mittelalter zurück. Und dort der hat das geschrieben, die Schrift, die ursprünglich eine keltische Sage ist. Und die habe ich gelesen. Die habe ich aber im Studium sogar gelesen, weil ich natürlich mit Literatur mich im Studium befasst habe.
Die Tristan und Isolde ist ja eine riesen komplizierte Sache. Und zuletzt, wie bei jeder Oper, sind einfach alle tot.
Tragisch,
genau. Tragisch. Und also, ich glaube, zuletzt passiert so etwas, oder? Ein weißes Segel und ein schwarzes Segel. Und es wird das schwarze Segel gekisst, obwohl der Tristan eigentlich noch lebt und die Isolde bringt sich dann um oder stirbt und dann der Tristan kurz darauf aber auch. Wie ist das in deinem Leben gesehen? Hast du auch so mit weißen Segel und schwarzen Segel und Problem und Eisriesen hin und her?
Nein, ehrlich gesagt nicht, zum Glück nicht. Also es ist also viel ruhiger gewesen, als was in der Sage dort beschrieben worden ist. Ich bin, wenn du das vielleicht willst wissen, bin in Domodems aufgewachsen, bin ein Bündner, gehört man heute noch, obwohl ich schon seit Jahrzehnte eigentlich in Zürich bin und habe dort eigentlich eine ganz normale Jugend erlebt. Bin dort ins Gymi gegangen, nachher eben auf Zürich studieren. Und das sind jetzt, wenn man da die Meeresmetapher auch will bemühen, das sind eigentlich eher ruhige Gewässer gewesen, würde ich jetzt sagen.
Wie ist Domodems so?
Ich bin nicht mehr so oft dort. Es war eine lässige Gemeinde, ich habe mich immer wohlgefühlt. Domodems kennt man natürlich auch hier in Solothurn im Mittelland, wahrscheinlich vor allem von der Ems-Chemie her. Von Christoph Blocher, der Jahrzehnte dort zu sagen hatte. Jetzt ist Magdalena Martula Blocher dort. Ich selber habe auch mal bei der Ems-Chemie geschafft. Das war aber aushilfsmässig. Auch während dem Gingmi hatte ich im Sommer einen Job dort. Mein Vater hat praktisch das ganze Leben dort geschafft. Meine Schwester hat ein paar Jahre bei der Ems-Chemie geschafft. Also die Ems-Chemie hat natürlich für Domodems und über Ems raus für Graubünden sehr wichtige Rollen immer gespielt und spielt immer noch eine wichtige Rolle.
Domodems ist in der Nähe von Chur.
Genau, von Chur.
Und von Flims.
Genau.
Ist der Domodems selber so ein bisschen im Sandwich ein bisschen? Also Chur ist eher eine grössere Stadt, also wenn wir sagen eine Stadt, oder? Und Flims ist jetzt bereits ein Touristenort. Was ist Domodems?
Ja, Domodems ist im Sandwich, wie du sagst. Domodems ist nicht bekannt über, eben wegen der Ems-Chemie ist es bekannt. Wenn die Ems-Chemie nicht dort wäre, würde niemand Notiz nehmen, würde ich jetzt sagen, von dem Ort, obwohl es der drittgrösste in Graubünden ist. Aber es ist logisch, Chur als Hauptstadt ist wichtig und dann alle die Touristen, Gemeinden, Flims-Laax, hast du vorhin erwähnt, Fosen, Rosen, da gibt es ganz viele, die weit über Graubünden raus strahlend und Ems gehört da sicher nicht dazu.
Das also muss aber kein Nachteil sein. Domodems sind die Ferien?
Nein, das definitiv nicht. das ist jetzt wirklich zum Ferienmachen sehr, sehr unattraktiv.
Hast du selber noch eine Beziehung denn? Hast du noch Familie, die in Tomatems wohnt?
Ja, also meine Schwester ist nach wie vor dort, meine Mutter, der Vater ist gestorben, die wohnen dort und von dort her habe ich noch einen Kontakt dazu, aber ehrlich gesagt, ich bin nicht sehr oft oben. Ich habe auch genug zu tun hier in Zürich.
Rezüns ist auch in der Nähe. Da kennen wir das Mineralwasser. Ja. Rezünser. Also früher
Schloss ist Rezüns von Christoph Blocher, sind wir nochmal beim Blech.
Okay, wir kommen gerne darauf zurück. Nachher. Jetzt muss ich das bringen nachher, genau, Christoph Blocher und Ems. Also Rezünser und Passucker. Das ist ja früher ist das ein Synonym gewesen. Also wenn man ins Restaurant ist gegangen und das Mineralwasser hat will, hat man gesagt, ich hätte gerne ein Passucker.
Genau, vor allem die älteren Leute haben das so gesagt. Oder früher hat man so gesagt.
Ja, ja, genau. Und dann hat man kein Passucker bekommen, sondern einen Zünser bekommen.
Ja,
nachher.
Ja.
Genau. Also es gibt ein paar Synonyme, oder? Der Frigidaire für einen Kühlschrank, genau. Beispielsweise. Oder? Genau. Auch wenn es ein Bosch-Kühlschrank war, ist das gleich der Frigidaire gewesen. Ja. Wie ist das bei dir gewesen? Wenn du das Mineralwasser verlangt hast?
Puh, keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht, ich bin glaube nicht einer. Ich habe das auch so in Erinnerung, aber das war früher gewesen, von den älteren Leuten, die das genau so gesagt haben. Das Passucker, ja. Das ist, glaube ich, sogar im Mittelland so gewesen, dass man das so gesagt
das hat.
Überall,
so, ja. Das ist überall so.
Ich habe es selber, glaube nicht so als...
Also auch, und das ist gerne noch das Passucker, oder?
Sogar dort.
Ja. Okay. Du schon, für mich hast du einen sehr sympathischen Dialekt. Also ich liebe die Bündner Dialekte. Es gibt ja Dialekte, wo die einen sagen, das klingt ein bisschen spitz zum Beispiel. Oder im Wallis, die verstehen wir eh nicht. Aber du hast einen sehr sympathischen Dialekt. Warum nutzt du den nicht viel mehr, um selber vor die Kamera zu gehen?
Ja gut, bei der Kampf vor der Kamera geht es glaube ich nicht um einen Dialekt. Das ist eine Arbeitsteilung, die wir haben, wenn man so will. Also wenn man SRF anschaut, die Leute, die dort arbeiten, sind eigentlich die wenigsten vor der Kamera. Ich als Chefredakteur muss auch nicht zwingend vor der Kamera sein. Das war schon bei meinem Vorgänger nicht so gewesen. Es ist auch so, weil ich einfach andere Aufgaben habe. Es ist auch so, wenn man anschaut, der Sportabteilungsleiter oder Kultur, der vorher Susanne Wille war, die sind auch nicht vor der Kamera zwingend gewesen, also in ihrer Funktion als Abteilungsleiter. Und das ist von mir aus gesehen okay. Hätte ich vielleicht auch anders können werden. Ich habe, nachdem ich glaube zwei Jahre bei SRF war, habe ich mich mal beworben als Genfer-Korrespondent. Das hat dann dort nicht geklappt. Das hat bereits ein Mann gehabt. Es ist eine Frau nachher dort dazugekommen. Wenn das so gewesen wäre, dann wäre meine Karriere innerhalb von SRF sicher anders verlaufen und dann wäre ich natürlich dort dann auch sicher vor der Kamera gestanden. Weil Korrespondentinnen und Korrespondenten, die sind typischerweise bei uns vor der Kamera.
Wie ist das mit Susanne Wille? Susanne Wille war ja 10 vor 10 Moderatorin. Ja. Sie ist auch von der privaten Seite hergekommen und jetzt wird sie deine Big Chefin. Wie ist das Gefühl so?
Grossartig.
Das sagst du jetzt einfach, weil sie einfach deine Chefin ist?
Nein,
du musst ja das sagen, nein. Oder?
Ja gut, man kann sagen, ich muss es sagen. Ich würde es aber nicht sagen, so in dieser Eindeutigkeit, wenn ich es nicht so empfinden würde. Nein, ich glaube, Susanne ist eine super Wahl. Und dass ich vorher ihre Chefin war, bin, zuerst. Nachher ist sie als Abteilungsleiterin Kultur, sind wir zusammen in der Geschäftsleitung gewesen. Und jetzt geht sie einen Schritt rauf. Mit dem habe ich kein Problem, ich war noch nie einer, der auf solche Sachen geschaut hat. Für mich ist da wichtig, dass es die richtige Frau an der richtigen Stelle ist, zur richtigen Zeit. Das ist gegeben. Jetzt werden wir schauen, wie sie es macht.
Sie ist ja November nicht die direkte Chefin, sondern sie ist die Superchefin. Sie, genau. Sie ist bei der SRG genau. Nachher, oder? Genau. Und du bist ja bei SRF.
Genau.
Und insofern, ja, was hat das eigentlich miteinander direkt zu tun, die SRG und die SRF?
Ja, ist natürlich sehr wichtig. Vieles, was für SRF geht und läuft, wird natürlich auch in der SRG entschieden. Wir haben beispielsweise die Verteilung der Gelder. Da gibt es den sogenannten Helvetia-Schlüssel, der seit Jahren besteht, wo entsprechend dem Schlüssel so und so viel Geld bei SRF landet für die Gebühreneinnahmen, so und so viel bei RTS und bei
der Tessiner. Also es geht dort um den Landesteil. Was kommen die Welschen über, was kommen die Tessiner über und was kommen die Deutschschweizer über?
Das ist eine Aufgabe. Dann gibt es natürlich viele zentrale Aufgaben, IT, andere Sachen, wo die SRG die Aufgaben von der SRG sind, wo dann auch für SRF gewisse Dienstleistungen erbracht werden und so weiter.
Warum ist eigentlich Zusammenarbeit aus Sicht jetzt vom Zuschauer aus den Regionen nicht viel intensiver? Also mir würde es Spass machen, viel mehr über Lausanne und Genf und so weiter zu erfahren, weil das sind wichtige Städte. Tessin kenne ich jetzt als Tourist, selbstverständlich. Aber auch das interessiert mich, was läuft in Bellinzona, was läuft in Lugano. Mir denke, da passiert viel zu wenig. Man könnte ja Sendungen, die können ja italienisch sein und das kann sogar untertitelt werden oder es wird übersprochen oder so. Wieso wird da nicht viel mehr gemacht?
Ja, wichtiger Punkt. Ich finde auch, man könnte das auch noch ausbauen. Das haben wir aber durchaus auf dem Radar. Das gehört ja auch zu unserem Auftrag, dass wir auch aus den Regionen, aus den anderen Regionen abbilden in unserem Programm. Also wir machen es schon. Wir machen es übrigens bei den Informationssendungen viel mehr noch als vor 10 Jahren. Wir haben immer wieder Austausch. Also RTS macht eine Story, die wir nachher in der Tagesschau oder im 10 vor 10 brauchen. Wir sind vor allem zum Beispiel im Schweiz aktuell. Wir haben natürlich auch Korrespondenten im Tessin und in Welschland, wo wir immer wieder Stories bringen. Und wir nutzen auch, das ist auch ein Gebot übrigens, wenn man von Sparen redet, wir nutzen selbstverständlich auch Beiträge, die jetzt in Genf produziert werden, sofern es passt nachher für die Sendungen, tun wir auch eins zu eins
übernehmen. Aber man könnte es ausbauen.
Ja, man könnte es ausbauen. Die Frage ist natürlich auch, wie viel, wir haben natürlich auch viel da zu berichten, oder? Wie nahe ist das den Leuten? Ich finde, erstens müssen wir es, das ist ja unser Auftrag. Zweitens ist es wichtig, dass wir eben überhaupt Bescheid wissen, was dort, wie du das gesagt hast, in diesen Kantonen und in diesen Städten läuft. Aber letztendlich ist natürlich unseren Leuten da gleich das, was in der Deutschschweiz passiert, näher, oder? Und darum ist das eher bei uns im Fokus als das, was in den
anderen. Aber du hast vorher gesagt, im Prinzip ist das RTS, das für das Welschland zuständig ist, und du bist für SRF zuständig.
Genau, das ist so, ja.
Und das sind zwei Buden, das sind zwei Firmen, oder? Genau. Und wenn ihr mehr zusammen machen wollt, dann müssen sich zuerst die Firmen irgendwie einig werden.
Nein, so würde ich es nicht sagen. Es ist richtig, wir nennen das Unternehmenseinheiten. Wir haben den Konzern SRG und dann haben wir die verschiedenen Unternehmenseinheiten. Das ist SRF, bei uns in der Deutschschweiz und RTS im Welschland. Was wir natürlich haben, wir haben eine Zusammenarbeit nicht nur im Publizistischen, sondern wir tauschen uns aus. Wir haben auch gemeinsame Projekte, die wir machen, zum Beispiel die Dialogplattform online, die wir zusammen machen. Und wir haben, jetzt, wenn ich jetzt an meine Arbeit denke, wir haben eine sogenannte Chefredaktorenkonferenz innerhalb von der SRG. Da treffen wir uns alle Chefredaktorinnen und Chefredaktoren von den einzelnen Unternehmenseinheiten, treffen uns, ich würde sagen, alle 6-7 Wochen, wo wir gemeinsam Themen miteinander austauschen.
Komparatistik, das ist etwas, was du studiert hast. Also, genau. Ich habe gelesen, du hast Matur an der Kante Chur gemacht, genau. Bist nachher an die Uni Zürich gegangen und hast dort Germanistik, Geschichte und eben Komparatistik. Und dort musste ich schnell googeln, was ist Komparatistik überhaupt?
Und dann hast du gesehen, dass es vergleichende Literaturwissenschaft heisst.
Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft. Genau. Habe ich herausgefunden, ob das richtig ist, weiß ich nicht.
Doch, das ist es so. Ja.
Und ist das etwas spannend?
Ich habe es total spannend gefunden. Was ich am spannendsten gefunden habe, das war ein Fach, das sehr wenige studiert haben. Und das hat den grossen Vorteil, du gehst in ein Seminar rein und du bist je nachdem 15 Leute, 20 Leute und kannst wirklich intensiv die mit diesen Texten auseinander befassen. In der Germanistik ist das ganz anders. Das sind Hunderte, die das machen. Die Seminare sind voll gewesen, damals schon in den 80er Jahren, Anfangs 90er Jahren. Und der grosse Vorteil ist, dass du dich wirklich intensiver hast können dort damit befassen. Literatur hat mich immer fasziniert, immer interessiert, schon im Gymi. Und es ist eine sehr strukturalistische Art und Weise von der Annäherung an Literatur, die Komparatistik, mehr noch als in der Germanistik. Und mir hat das gefallen. Literatursprache ist ja nicht einfach nur etwas, das immer gegen aussen zeigt und etwas bedeutet, sondern Sprache lebt auch. Da kann man Bezüge machen. Poesie, das ist vielleicht gerade ein bisschen zu weit, vielleicht, aber das ist etwas, was mich sehr interessiert hat. Weiter weg von der Politik, muss man auch sagen, aber das hat mich interessiert.
Wer Germanistik und Geschichte studiert, landet meistens als Lehrer an einem Gymi zum Beispiel, oder?
Ja, genau.
Ich nehme an, das hast du dir eigentlich auch vorgenommen?
Nein, habe ich mir nie vorgenommen. Und das hat tatsächlich damit zu tun, dass ich schon sehr, sehr früh in Journalismus eingestiegen bin. Also erstens einmal das Politische, das hat mich schon während dem Gymi sehr stark interessiert. Ich könnte da noch ein, zwei Anekdoten sagen. Dazu, ich habe eine Art selber ein Archiv, ein Zeitungsarchiv geführt daheim. Ich hatte das Glück, dass mein Vater die Zeit abonniert hatte, den Tag hat er auch abonniert. Das ist nicht so selbstverständlich dort in dem Domadems, dass das so war. Ich habe wirklich regelmässig Artikel, die mich interessiert haben, habe ich ausgeschnitten und eine Art so einen Ordner tun. Wenn man sich das heute vorstellt in der digitalen Welt, ist das ein bisschen skurril. Aber das habe ich wirklich gemacht, weil mich das sehr, sehr stark interessiert hat. Und von dort ist natürlich der Weg in den Journalismus relativ nach. Und ich habe dann, das war im dritten Semester, bin ich glaube ich, an der Uni, habe ich, einerseits aus privaten Gründen, ich habe dort eine Freundin in Chur, die ich neu kennengelernt habe und ich gefunden habe, ich muss einfach mehr dort sein. Aber es hat mich auch im Studium, ich muss das vielleicht noch fertig machen, haben wirklich ein bisschen Krise gehabt und habe gefunden, ich will etwas machen, was näher an der Praxis ist. Und dann habe ich, das war damals bei Bündner Tagblatt, das Praktikum können machen. Das ist mit 21 Jahren. Im gleichen Jahr haben wir das Radio Grischa gegründet, das erste Bündner Lokalradio, wo ich Teil war vom Gründerteam. Und der Beruf, Journalismus, der hat mich von dort weg nicht mehr losgelassen. Ich bin dann nachher wieder auf Zürich zurück, habe auch fertig studiert. Das wäre übrigens noch ein Weg gewesen, wo ich mir überlegt habe, nach der Lizenziatsarbeit weiter noch eine Dissertation machen. Habe ich dann nicht gemacht, weil mir einfach dann gleich der Journalismus näher gewesen ist. Aber ich habe eigentlich in dieser ganzen Zeit vor allem Journalismus gemacht. Ich habe ein Teilzeitpensum gehabt bei dem Radio Grischa. 50-60% und bin als Werkstudent eigentlich so unterwegs
gewesen. Verfolgst du den Weg vom Radio Grischa heute noch?
Ja, ich habe natürlich, bin natürlich nicht mehr so näher drauf. Was ich vor allem natürlich gesehen habe, und das war vor Jahren, der Namenswechsel. Oder? Es hat dann plötzlich Radio Südostschweiz geheißen, weil das natürlich alles unter einem Dach ist dort beim Verlag von der Südostschweiz. Sonst, ich höre es wirklich zu wenig. Ich habe auch, bin zu wenig rum. Heute könnte man es natürlich digital jeden Tag hören, aber ich habe einfach viel anderes zu
tun. Jetzt hat ja der Roger Schawinski Konzessionen bekommen, genau, für das Graubünden. Er selber hat ja auch eine Radiostation und hat mehr oder weniger fast gleichzeitig, als er Konzessionen bekommen hat, der CH Media den News-Teil übergeben in seinem eigenen Radio. Jetzt, wer nichts Böses
also denkt... Von Radio 1, genau.
Ja, genau. Und jetzt fragt man sich, der Roger Schawinski ist auch nicht mehr der Jüngste und der Knackigste, oder? Und,
jetzt du?
Ja, das sage ich, selbstverständlich. Genau. Und er holt sich jetzt eine Konzession im Graubünden, also gegen Le Brumont, gegen die Verlagssituation dort. Und jetzt sage ich etwas, was ich einfach befürchte, weil ich bei Radio 1 die News abgegeben an CH Media, dass er mehr oder weniger ein Strohmann ist für CH Media, dass sich CH Media, der grösste Vertreter ist von der Radio in der Schweiz, mehr oder weniger fast alle, auch sich das Graubünden unter den Nagel wird reissen über einen Strohmann Schawinski. Ist das eine steile These von mir? Oder willst du da gar nicht Stellung nehmen dazu?
Das wollte ich gerne sagen, das ist ich habe es wirklich gerade so im Kopf gehabt. Das ist eine steile These, das hat mir gerade das Wort weggenommen. Schau, ich werde das nicht kommentieren. Keine Ahnung, wie es dort ist. Ich kenne auch dort die Verhältnisse nicht. Auch dort ist übrigens der Namensstreit. Es scheint offenbar mit dem Radio immer wieder einen Namensstreit zu geben. Roger hat ja dort Radio Grischa wieder übernehmen. Gegen das hat sich die Südostschweiz mit Händen und Füßen gewehrt. Das ist auch ein Gerichtsfall, der noch im Moment noch nicht hundertprozentig gelaufen ist. Ja, das ist das, was ich dazu sagen habe. Zum anderen kann ich nicht kommentieren, weiß ich es nicht.
Berichten deine Leute über das?
Über was jetzt?
Über die Radiosituation in der Schweiz?
Potenziell natürlich schon. Das wäre jetzt sicher etwas, wo wir haben ja auch Korrespondenten, 2,5 Stellen in Chur. Und das ist natürlich etwas, wo wir, bin jetzt nicht ganz sicher, aber ziemlich sicher, wo wir auch berichtet haben. Immer in der Schweiz aktuell beispielsweise. Das ist ja dort das Richtige.
Wenn ich jetzt Schweiz aktuell Journalist werde, würde ich natürlich schnell drei Büro weiterkumpen zum Tristan, Chefredakteur von SRF, und würde sagen, wie sieht das eigentlich aus? Du bist doch hier der Profi gewesen, du bist ja auch bei den Gründern gewesen. Was meinst du zu dieser Situation?
Ja, das kann natürlich sein, dass er oder sie, sind zwei, das machen können. Und ich kann dort, wenn ich etwas zu sagen habe dazu, kann ich etwas sagen, glaube ich. Es ist ja klar, dass ich auch im Austausch bin mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dass man da auch über Publizistik redet, klar.
Du bist vor langer, langer Zeit zu SRF gestoßen, glaube auch als Praktikant, als Stagiaire.
Als Stagiaire, genau.
Was waren so deine ersten Aufgaben bei SRF?
Puh, das ist...
Das hat SF geheissen.
Das ist vielleicht vorausgeschickt. Ich wollte überhaupt nie zum Fernsehen gehen. Ich habe mir eine Vorgeschichte vom Radio erzählt. Als ich nachher fertig studiert habe, bin ich 2-3 Jahre als freier Journalist unterwegs gewesen, habe Buchbesprechungen gemacht, entsprechend meinem Studium auch. Aber das war natürlich ein bisschen brotlose Kunst gewesen und habe mich dann an verschiedenen Orten beworben. Unter anderem dann eben auch auf die Stagiaire-Stelle sind 3 ausgeschrieben gewesen beim Fernsehen. Schweiz Aktuell, Tagesschau und 10 vor 10 hat es dann auch schon gegeben. Und haben dann eben mehr so ein bisschen Contre-Cœur gefunden, ja, könnte auch noch interessant sein. Aber, und haben es dann gekriegt. Es waren 300 Bewerber gewesen, und drei haben es genommen am Schluss. In der letzten Runde haben sie es natürlich dann auch unbedingt wählen. Dann hat es mir dann tatsächlich den Ärmel reingezogen.
Was sind die direkten Aufgaben gewesen? Was bist du, Kabelträger bin, gewesen?
Nein, das ist ganz wichtig. Das ist auch heute noch so, wenn wir es da schon haben. Ich bin nachher bei der Tagesschau gelandet, und zwar in der Inlandredaktion von der Tagesschau. Und haben dort einerseits ist begleitend als Stagiaire kriegt man natürlich eine Ausbildung, Fernsehausbildung, Videohandwerk, Interviewtechnik und so weiter. Das ist eine tolle Ausbildung und gleichzeitig ist es natürlich on the job. Also ich habe sehr schnell eigene Beiträge gemacht, zuerst begleitet mit Leuten, nachher selber. Ich habe vor allem, und das war wirklich in dem ersten Jahr, das geht zwei Jahre, in dem ersten Jahr extrem viele Beiträge gemacht und habe dort dann auch sehr, sehr viel gelernt. Das ist übrigens, das möchte ich noch schnell sagen, von wegen Privati und Privatradios und so weiter, das ist beim Radio Grischen total wichtig. Also die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, das Radio, respektive auch das journalistische Handwerk erlernt, das war dort unbezahlbar gewesen, weil du musst alles machen, du wirst ins kalte Wasser geworfen, aber du hast dir auch schnell einfach ein Know-how aneignen. Und das ist bei dem, als Stagiaire nachher bei der Tagesschau genau gleich gewesen. Also sehr wertvolles Sprungbrett für das, was nachher gekommen ist.
Du hast eigene Berichte dürfen machen, hast gesagt sogar. Und dann hast du einen Tönler mitgenommen, oder? Und du hast eine Kamera mitgenommen damals. Also es war die ganze Crew, die da ausgerückt ist. Genau. Was ist heute vermutlich nicht mehr unbedingt der Fall. Oder? Da ist ein bisschen alles in Personalunion.
Genau.
Wann ist eigentlich das passiert, oder? Dass man plötzlich nicht mehr einen hatte, der nur noch für das Mikrofon zuständig ist und einen für die Kamera?
Also erstens, es gibt verschiedene Gründe. Erstens mal, das ist natürlich viel teurer und viel komfortabler, wenn man mit, ist auch qualitativ natürlich gut. Also es ist das eine, wenn man weniger Geld hat, muss man auch die neuen technologischen Mittel nutzen. Und das ist passiert, das passiert bis heute. Also von dort her hat es diese Bewegung gegeben. Der erste Schritt war, dass man nicht mehr mit Tönler unterwegs war, nur noch der Journalist und der Kameramann. Und der nächste Schritt war nachher, dass man nicht alle, aber das passiert heute immer mehr, dass der Journalist als Kameramann unterwegs auch ist, die sogenannten VJs. Dort allerdings, da gibt es auch tolle Leute, die wir haben, die das gut machen können. Vielleicht noch abschließend: der nächste Schritt ist, dass wir auch Leute haben, die mit Smartphones unterwegs sind. Also wir haben mittlerweile, zwei Leute, die top Spezialisten sind dort drauf, wo, das ist der Marcel Anderwert, ich kann den auch gerade nennen, der hat dutzendfach schon Tagesschau-Beiträge gemacht, nur mit dem Smartphone aufzeichnet. Du kannst nicht alles, es eignet sich nicht alles dafür, aber das sind natürlich Möglichkeiten, wo wir auch können,
Geld sparen. Dass viel weniger Geld brauchen, oder? Die hat immer noch 1,5, 1,6 Milliarden zur Verfügung. Jetzt, wenn du alle mit dem Smartphone unterwegs sind, dann sind ja mindestens zwei Stellen weg.
Genau, also erstens einmal nutzen wir das, weil wir tatsächlich weniger Geld haben. Zweitens, Daniel, ich muss dich korrigieren, nicht SRF hat 1,5 Milliarden zur Verfügung, sondern die SRG. Nein, das ist mir noch wichtig, weil das immer wieder auch in den gleichen Topf geworfen wird. Das Budget von SRF, und das tönt jetzt auch noch viel und ist auch viel, das ist etwa 500 Millionen Franken. Das sind nicht die 1,6 Milliarden, das ist relativ wichtig. Aber vielleicht, wenn ich das auch noch schnell darf, in Relation setzen. Wir werden ja immer verglichen, zu Recht auch, mit ARD, ZDF, BBC, hören auch viel. Schauen, die machen es alles viel besser. Also einfach nur, um auch noch mal eine Zahl zu geben, ARD, ZDF, die haben gigantisch, ist unglaublich, die haben 8 Milliarden Euro Gebührengelder zur Verfügung. Das sind nicht einmal...
Beide zusammen? Oder,
ja,
oder
je? Nein, beide zusammen.
Also 4 Milliarden?
Beide zusammen sind sogar... Nein, die ARD hat den grössten Teil. Es sind 20'000 Mitarbeiter, die bei der ARD arbeiten. Das ist gigantisch, oder?
Also bei euch arbeiten auch total 2000. Insgesamt 7'200 in der SRG?
In der SRG,
ja, mit genau. 5'700 Vollzeitstellen?
Ganz genau. Das ist bei der SRG, aber das ist nicht bei SRF. Bei SRF sind es etwa 2... Ich muss da aufpassen wegen dem Ton, sind 2200 Mitarbeiter, die jetzt plus minus etwas sind.
Du, ja. Du hast mal eine riesengroße Chance gepackt, bei einer riesengroßen Tragödie. Es ist ein Swissair-Flugzeug in Halifax abgestürzt. Alle Menschen sind gestorben dort dabei. Und du bist verantwortlich, sie Berichte zu machen. Und ich habe das gelesen, du hast irgendwie 5 Berichte gemacht und 4 haben nicht übermittelt werden. Einer hat tatsächlich übermittelt werden. Und du schreibst in einem Interview, das war mein ganz grosser Tiefschlag.
Ja, das war tatsächlich so. Also erstens, ich war nicht verantwortlich. Wir hatten USA-Korrespondenten, die sowieso rum waren, die dann auch dort vor Ort waren. Und wir sind dann, glaube ich, das Zweite war jemand, der vor allem für das 10 vor 10 geschafft hat und ich, der dort nachher von Zürich aus an einen Ort her ist. Grosse Tragödie hat in der Schweiz extrem bewegt. Nein, ja, der Tiefschlag war tatsächlich, da haben wir riesige technische Probleme gehabt mit der Übermittlung. Ich glaube, wenn man Technologie von heute zur Verfügung gehabt hätte, wäre das weniger passiert. Es war alles hepp, klapp, klapp. Es ist, und haben teilweise Satellitenverbindungen haben nicht geschafft. Ja, mein Tiefschlag ist darum, die Berichte sind fertig gewesen. Man hat es hergekriegt, man ist vor Ort auf mobilen Schnittplätzen gegangen. Man hat es gehabt, ist alles knapp, 10 Minuten, eine Viertelstunde, vor die Tagesschau läuft. Man will übermitteln und dann geht es nicht, weil der Satellit nicht funktioniert. Das ist das meine ich damit.
Hast du die Fist am Brennen gesehen, fluchen?
Dort vor Ort? Ja, ja, aber sicher. Ich bin einer, der
auf Schweizerdeutsch
fleissig und kräftig kann fluchen.
Damit die Amerikaner das nicht verstanden haben.
Ja, genau. Nein, es ist auch gerne darum gegangen. Ich weiß nicht einmal, woran es gelegen ist. Doch, das Problem ist tatsächlich, einmal ist es an dem gelegen, am nächsten Mal ist es an etwas anderem gelegen. Nein, das ist natürlich einfach ein Frust, natürlich für den Sender, aber auch wenn man dort, und das muss man sich wirklich so vorstellen, so Einsätze, die dann ein paar Tage gehen, vor Ort, gerade in dieser Situation, wo man dauernd etwas auch will haben von Zürich raus. Das sind wirklich krasse Einsätze. Da bist du jetzt eigentlich wirklich 16, 17 Stunden eigentlich voll dran. Du musst schauen, dass irgendwas wieder zum Schlaf kommst, dass du das Ganze herkriegst, logistisch anforderungsreich und so weiter. Ja, und dann, wenn du es nachher hast und nachher nicht kannst übermitteln, dann ist das...
Hast du das gemerkt, dass in der Schweiz dort die Mediensprecherin von der Swissair einen mega guten Job gemacht hat? Hast du das gespürt? Das war ja eine von den allerersten Mal gesehen.
Beatrice Janz,
wo mega viel berichtet worden ist und die Leute sind an der Lippe gehangen von der Beatrice Janz. Die hat irgendwie das fertig gebracht, perfekte Situation herzubringen zwischen Trauer
absolut
und zwischen Information.
Genau. Also wir vor Ort, ich bin ja dort in Halifax gewesen, haben das dort in diesen Tagen ein bisschen weniger mitgekriegt, aber die Leute, du hast es jetzt gut beschrieben, haben das mitgekriegt. Ja, nein, das war absolut so gewesen. Sie ist auch seither, es ist ein Begriff, wenn man heute rausgeht und fragt, Beatrice Janz, wer ist das? Die meisten Leute kennen sie wahrscheinlich. Und das hat genau zu tun damit, dass die dort genau das geschafft hat, den guten Ton verwünschen, aber auch offen kommunizieren, vielleicht auch Fehler eingestehen, auch mal sagen, was man nicht weiss. Heute habe ich oft das Gefühl bei diesen Kommunikationsleuten, dass sie eher probieren, Kommunikation zu verhindern, als wirklich transparent zu informieren. Und sie hat das dort wirklich auf eine tolle Art und Weise gemacht. Die haben sie dann auch kennengelernt später. Ich habe auch mit ihr schon Stories gemacht. Ja, nein, es war eine eindrückliche Figur gewesen.
Sehr viele Mediensprecher heute sind ja, ich sage jetzt, Wüstenausbruch so furztrochen. Oder? Also, die sind einfach, die lassen irgendetwas raus, ihre sechs vorbereitete Sätze und das war es nachher. Oder? Mhm. Und Beatrice Janz ist natürlich permanent eigentlich torpediert worden mit neuen Informationen. Sie war am Reden, gewesen, hat wieder etwas gehört, hat wieder etwas müssen sagen, hat müssen reagieren und hat das eben, wie gesagt, technisch gut gemacht, hat das mit Herz gemacht. Und warum gibt es so wenige Mediensprecher, wo man eigentlich muss sagen, hey, das ist noch cool, was du da erzählst?
Ja, ich glaube, man ist heute vielleicht auch vorsichtiger, man hat Angst, was man sagt, man muss alles auf Goldwaage legen, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe auch nicht den Überblick, den vollständigen. Es gibt sicher auch heute gute Leute, die wissen, wie wichtig es auch ist, dass man offen und transparent kommuniziert, aber oft ist es halt auch, nicht so. Ich bedauere das, also wenn die Leute vor allem das Gefühl haben, hey, ja nicht sich auf Test rauslassen, oder? Weil das kommt in der Regel gerne gut, weil die Journeys finden es dann nachher gleich raus, sieht nachher nur noch schlechter aus. Ich sage immer, wenn ihr gut kommuniziert, habt ihr es selber auch besser in der Hand. Und jetzt reden wir von Kommunikationsleuten. Das andere ist ja, was wir ja wollen, ist ja nicht in erster Linie Kommunikationsleute, sondern die verantwortlich sind für das, CEOs, was auch immer, einfach die Verantwortlichen. Und dort gibt es auch einen riesen Unterschied. Es gibt Firmen, die dann einfach jedes Mal den Kommunikationschef stellen. Und dann gibt es andere, wo der CEO hersteht. Das zweite ist natürlich viel besser. Und ja, es ist auch, sie haben es auch besser in der Hand. Das sagen mir immer wieder die Leute, die finden, nein, wir wollen jetzt nichts sagen. Wenn ihr hersteht, habt ihr besser in der Hand, auch zu steuern, was dann nachher am Schluss, was nachher am Schluss berichtet wird, als wenn ihr einfach sagen, wir sagen nichts.
Brisante Kommunikation, Wie sieht das aus, wenn jetzt die Rundschau oder irgendeine andere Sendung, der Kassensturz, wirklich etwas hat, wo zum Gespräch werden könnte? Landet das bei dir auf dem Tisch, bevor es gesendet wird? Oder wirst du einfach überrascht, indem du zu den Kassensturz schaust?
Genau. Nein, das ist eine gute Frage, weil es ist tatsächlich so, es landet noch lange nicht alles auf dem Tisch, was wir publizieren, weil wir haben stundenlang, jeden Tag haben wir Programm, Tagesschau 10 vor 10, Schweiz aktuell, Kassensturz, Rundschau, Diskussionssendung. Das kommt nicht alles zu mir. Wir haben auch genug gute Leute, die das auch selber können publizieren können, ohne dass das immer zu mir kommt. Aber selbstverständlich bei heiklen Fällen, bei, sagen wir jetzt, versteckte Kamera, die man einsetzt, ja oder nein, weil das auch rechtliche Probleme sind, da werde ich selbstverständlich involviert. Kassensturz ist ein Beispiel, wo man jetzt gerade spontan in den Sinn kommt. Wir haben im Januar die Story über den Berner Regierungsrat und der sogenannten Spesenaffäre, die dann als Bananagate bekannt worden ist, weil die Berner Regierungsleute Spesen abgerechnet haben, die wirklich in Franken und Rappen hineingegangen ist. Die Geschichte ist haben wir gewusst, die wird brisant sein. Wir haben auch gewusst, wie die Berner Regierung reagiert hat im Vorfeld, wo wir sie konfrontiert haben. Und dort bin ich jetzt zum Beispiel auf dem Schnittplatz gewesen. Also es gibt auch, dass ich wirklich auf den Schnittplatz gehe und die Story mit abnehme. Mit dem Redaktionsleiter vom Kassensturz, mit der Produzentin, die dort dabei war und dem Journalist, der die Geschichte gemacht hat.
Aber das macht mir auch Spass. Ist das überhaupt relevant? Weißt du, dass der Chefredakteur sich um 7 Bananen muss kümmern muss? Gut, man kann sagen, wieso sich der Regierungsrat um 7 Bananen kümmern muss.
Das aber ist jetzt der Punkt.
Und jetzt kommt noch der Chefredakteur vom Schweizer Fernsehen, vom SRF, der sich auch noch um die 7 Bananen muss kümmern.
Nein, es geht eben nicht darum, dass ich mich um 7 Bananen kümmere, sondern es geht darum, dass ich mich um eine Story kümmere, die eine gewisse Sprengkraft hat, die auch muss fair sein im Übrigen. Also man kann ja auch Geschichten machen. Die Berner Regierung hat damals gesagt, schau, ihr könnt da irgendetwas aufbauschen, ihr habt 2-3 Zettel gefunden und es ist eigentlich gar nichts dahinter. Das hat dann nachher einen grossen wenn das tatsächlich so wäre, sehen wir schlecht aus, sehen wir alt aus. Und der Redaktion ist da schon bewusst gewesen, hey, da haben wir etwas, so eine grosse Brisanz hat. Auch wenn es eben nur das ist ja Brisanz gewesen, dass es um ein paar Bananen gegangen ist. Und dort finde ich es wichtig, auch richtig, wenn ich heranschaue. Heisst aber auch, der hergeschaut hat, ist auch der, der
nachher verantwortlich ist. Aber hat das nicht eher in eine Satire-Sendung gehört, anstatt in eine Tagesschau?
Nein, da bin ich jetzt in den Kassensturz. Genau. Aber die Tagesschau hat es auch gemacht, bin ich nicht der Meinung. Das siehst du auch, wenn du schaust, wie die anderen Medien das aufgenommen haben. Nein, das ist nicht, weil es geht letztlich auch um Glaubwürdigkeit von Regierungsräten, von Machtträgern, sage ich jetzt mal. Und ich glaube nicht, dass das, natürlich hat das auch einen satirischen Aspekt, aber ich glaube schon, dass das eine wichtige Geschichte war. Ja.
Also die Bananen werden uns weiterverfolgen?
Das weiß ich nicht. Sie haben das Reglement ja geändert. Aber siehst du, nein, das noch. Sie haben ja aufgrund von dieser Story nachher das Spesenreglement geändert. Und von dort her sieht man schon, das ist tatsächlich eine Geschichte, die seine Berechtigung hatte. Genau.
Bei mir am Mikrofon ist der Tristan Tristan, Entschuldigung, das hast ja du gerade nicht gern, wenn man Tristan sagt.
Alles gut.
Genau. Tristan Brenn, er ist Chefredakteur SRF. Wenn wir sagen, bewegte Bilder, oder ist das richtig? Oder?
Genau, Video. Ja.
Videobereich. Du hast 3 Kinder, Talissa, Bela und Diana. Und werden die auch Journalisten?
Nein. Also der Bela war zwischendurch auf einer Lokalzeitung, das war während seinem Studium, aber die sind jetzt alle 3 in anderen Bereichen tätig. Ja.
Die sehen, wie...
Sie sind alle erwachsen, muss man sagen.
Wie gefährlich, Kinder, dass Kinder, ja, Tristan genau. Brenn eigentlich lebt. Also, wer ein bisschen die Weltwoche liest und die Zürich-Zeitung liest, dort sind zum Teil heftige Anfindungen gegen deine Person. Haben die Kinder nachher eigentlich gesagt, wir wollen eigentlich nicht in das Rampenlicht rein?
Nein, es ist... ich finde auch... nur weil ich Chefredakteur bin, müssen meine Kinder auch nicht ins Rampenlicht rein. Also es ist auch nicht so, dass...
Nein, aber dass sie sogar im Prinzip davon abgehalten werden. Weißt du, sie sagen, also, ui, wir haben es beim Papi gesehen, was so eigentlich passiert, oder?
Nein.
Wir sind eigentlich froh, wenn wir ein bisschen in Ruhe gelassen werden.
Ja, nein. Also das ist erstens die Frage, ob sie die Weltwoche zum Beispiel überhaupt lesen und das dann in dem Sinn überhaupt mitkriegen. Aber nein, das ist sicher nicht der Punkt. Es ist auch nicht so heftig, oder? Und ich empfinde es jetzt also nicht so, dass ich da dauernd irgendwie, wie hast du vorher genannt, ein gefährliches Leben führen. Also so weit ist es zum Glück noch nicht. Und nein, das sind andere Gründe. Sie haben einfach andere Interessen.
Also wenn du sagst gefährliches Leben, man hört ja immer wieder, dass Leute, die Entscheidungen treffen, jetzt im Fernsehen, Radio, wirklich gefährlich leben, oder? Dass plötzlich irgendwie eine kleine Bombe im Briefkasten losgeht oder so. Hast du so etwas auch schon erlebt?
Nein, das so nicht. Aber was ich natürlich erlebe, und das ist ein Problem, aber das ist ein generelles Problem, in Bezug auf die Art und Weise, wie wir alle miteinander umgehen, das ist schon der Ton, wo herrscht. Oder das ist beispielsweise in den sozialen Medien, sieht man das. Social Media, sozial ist ein anderes Ding. In der Social Media sieht man das jeden Tag, aber auch Mails, die uns erreichen, dort hat sich schon etwas verändert. Also das ist oft unter der Gürtellinie, es ist wirklich grenzwertig.
Haben Sie irgendwie Psychologen, die Mails vorauslesen und nur noch die durchlösen, damit sie nicht am Boden zerstört sind jeden Tag?
Nein, das haben wir nicht. Wir haben so Möglichkeiten, Hilfe zu beanspruchen für Journalistinnen und Journalisten, die sich mit Bildern müssen auseinandersetzen in der Berichterstattung, jetzt gerade wenn Krieg ist, dort haben wir es, aber im anderen Fall natürlich nicht. Aber es ist eine wichtige Frage, Daniel, weil wir haben natürlich auch schon Leute gehabt, wir selber, bei mir ist jetzt das noch nicht so gewesen, wo wirklich, je nachdem sind Sendungen und es gibt einen Shitstorm, oder wie man das heute nennt, wo man wirklich nachher auch muss schauen und sagen, hey, weißt du, jetzt musst du dich schützen, oder? Weil die Art und Weise, wie die Leute angegangen werden, die machen ihren Job, die probieren das Beste, das ist einfach teilweise, geht eigentlich gar nicht, oder? Und dort habe ich auch eine Pflicht, aber wir als Unternehmen, uns schützend auch für die Leute zu stellen oder auch ihnen Hilfe anzubieten, wenn sie es dann würden wollen beanspruchen. Und das hat es punktuell auch schon gegeben. Also bei mir ist jetzt das noch nicht so der Fall gewesen.
Christian Brenn, ihr habt in der Familie ein Meiersäß am Schamserberg, in Fardun. Habt ihr das noch?
Nein, das ist so nicht korrekt. Also falsch? Nein, das ist falsch. Also in Fardun, im Schamserberg, ist die Grossmutter und jetzt die Mutter von meiner früheren Frau aufgewachsen. Und die haben dort immer gewohnt und wir sind die dort besuchen.
Aber das gibt es nicht mehr?
Nein, das Haus gibt es noch.
Aber ist nicht mehr bei euch in der Familie oder so?
Doch, das ist noch bei uns in der Familie, aber das ist nicht unser Meiersäß. Das heisst, dass wir einfach hin und wieder dort auf Besuch sind. Ja,
so. Oder
das,
ich denke, immer dann, wenn es so richtig hackelt, Kritik,
dass man dann geht
man ein bisschen ins Meiersäß und sagt, da gibt es nur Ziegen, Geissli, Stöfli, Kühe und so weiter. Und das ist die Welt noch in Ordnung.
Nein, das ist nicht so. Aber die Natur hilft tatsächlich, finde ich, wirklich sowieso wichtig als Ausgleich, dass man hin und wieder draußen ist. Und das relativiert dann tatsächlich auch gewisse Sachen wieder, ganz klar.
Jetzt würde ich gerne ein Gefühl aussprechen. Also SRF, Radio und Fernsehen ist mir jetzt sehr woke dahergekommen. Ich habe mich manchmal geärgert, dass ich mich wecken lasse, zum Beispiel durch SRF News. Und für mich sind belanglose Themen immer zuerst gekommen. Also dann, ich habe natürlich für mich selber gewichtet, was ist für mich wichtig und was ist unwichtig. Und die Zeitgeist-Fragen sind immer sehr prominent behandelt worden. Ich habe jetzt das Gefühl, das musst du jetzt mir sagen, ob das so ist, es hat in den letzten paar Monaten ein bisschen abgenommen. Die Gewichtung sieht wieder ein bisschen anders aus. Ist das nur bei mir privat in meinem Kopf, wo das passiert? Oder haben wir wirklich ein bisschen gesagt, jetzt haben wir in diesem Zeitgeist einfach übertrieben? Wir haben das gebraucht, immer am Morgen früh und nochmal und nochmal und nochmal, bis eigentlich niemand mehr auf das Eis beim Radio gedrückt hat. Das ist, Radio ist nicht dies, das ist Fernsehen. Aber es gilt so generell. Ich habe das Gefühl, bei den Nachrichtensendungen etc., es ist für mich persönlich wieder ausgewogener geworden.
Keine Ahnung, ich kann mich jetzt auch nicht beziehen auf das, nicht weil ich nicht verantwortlich bin, sondern du müsstest mir ein bisschen konkreter sagen, was du meinst mit diesen woken Themen am Morgen früh auf SRF 1. Ich kann dir generell Antwort geben. Wir probieren natürlich woke Themen. Was heisst woke Themen? Wir probieren natürlich, Themen aus allen Perspektiven zu bringen. Das klingt jetzt vielleicht nach einer Schablone, aber es ist ja so. Und von dort her haben wir sicher nicht eine Agenda, und auch schon gerne die Treiber vom Chefredakteur, dass er findet, hey, schau, wir müssen jeden Tag und vor allem, sagen wir so, Woke oder Linke oder wie auch immer Themen, die du jetzt genannt hast, bringen. Ich kann dir einfach sagen, wie es ist bei den Reaktionen. Du hast jetzt die Reaktion geschildert, die du hast. Wir haben natürlich auch umgekehrt andere Reaktionen.
Ja, aber es ist einfach so, oder? Du bist ja kein Politiker, du bist ja Chefredakteur.
Ja, genau.
Und darum bin ich nicht zufrieden mit der Antwort, die
du gegeben hast jetzt. Aber du musst konkreter werden. Was meinst du mit Woke-Themen, die du gehört hast?
Die ganze Zeitgeistfrage. Ich sage jetzt, du jetzt irgendetwas behaupten, oder? Ich sage, 3% der Bevölkerung interessiert den Zeitgeist und 97% interessiert es eigentlich sozusagen nicht. Ja. Aber die Nachrichten, ich habe mal gesagt, man sollte eigentlich an die Universitäten anfangen, die Tagesschau und Nachrichten auseinandernehmen, Strichli machen, Statistiken machen, was ist wirklich relevant und nicht relevant und was ist eigentlich so, ich sage jetzt SRF-Wunschdenken. Und das wird ja eigentlich so nicht gemacht. Und ich habe einfach das Gefühl, es hätte besser, es ist einfach weniger. Okay. Haben ihr irgendwann mal eine Sitzung gehabt? Eine interne Sitzung, wo den anderen so ein bisschen Kuttel geputzt haben und gesagt hat, es muss jetzt ein anderer Weg gehen?
Nein, das haben wir nicht gehabt. Also erstens einmal freut es mich, wenn du unser Programm aus deiner Sicht ausgewogener jetzt siehst, als was das vorher war.
Also bedeutet, es ist eben nicht ausgewogen gewesen vorher?
Ja, gut, das wäre dann die andere Geschichte. Ja, die Frage ist, ob das vorher tatsächlich so war. Aber wenn du sagst, von Auswertung, also wir haben gerade diese Woche eine Auswertung gehabt, und zwar hat das VÖG von der Uni Zürich ihr jährliches Jahrbuch von der Qualität in den Medien in der Schweiz herausgegeben. Und dort geht es vor allem darum, was ist die Ordnungsleistung, Perspektivenvielfalt, die die Medien an den Tag legen. Oder? Und dort machen wir tatsächlich Jahr für Jahr eigentlich sehr gute Resultate. Also, und die Resultate sagen eben nicht, dass wir einseitig sind, sondern dass wir eigentlich eine gute Ordnungsleistung haben. Ich will das auch nicht überbewerten. Es gibt ja dann viele, die nachher auch wieder die Studien in Frage stellen. Aber weil du jetzt gerade gesagt hast, man sollte es mal auswerten. Also dort haben wir eine Auswertung und die sieht eigentlich nicht schlecht aus für uns.
Du hast mal einmal gesagt, es brauche Energie, sich den immer gleichen Diskussionen zu stellen. Also die Diskussionen sind ja genau das, was wir jetzt in Angriff genommen haben. Die sagen, das SRF ist woke und links und weiss der Gucker was alles. Also irgendwie stimmt es ja schon ein bisschen oder hat vielleicht mehr gestimmt als jetzt. Wenn du sagst, oh, es hängt mir eigentlich zum Hals aus, immer die gleichen Themen müssen zu diskutieren. Aber wenn etwas immer wieder kommt, ist ja vielleicht wie bei einem Gerücht ein bisschen Wahrheit dahinter. Oder?
Also erstens wie sagen wir, hängt man das nicht zum Hals aus? Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Zitat war. Das ist Punkt 1. Aber ich sage jetzt einfach da nochmal, oder ich sage es jetzt nochmal anders. Du müsstest schon mal hören, weil du sagst, es sind immer die gleichen Diskussionen, du müsstest schon mal hören, was eine linke Politikerin oder ein linker Politiker, was überhaupt die Linke in der Schweiz sagt, wenn man ihnen sagt, das Fernsehen, das ist ja total links. Hey, ich sage dir, was da kommt. Die lachen und finden, hey, weißt du was, das stimmt ja überhaupt nicht. Es gibt Leute, die zum Beispiel sagen, die Arena als Beispiel ist ein Format, ich bestritte das, weil das eine zu grosse Bedeutung der Arena beimessen würde, aber die Arena ist erst das Format und die Sendung, die zum Beispiel eine SVP in den 90er und 2000er Jahren gross gemacht hat. Es gibt auch viele von diesen Meinungen und ich weiss, ich würde auf deiner Seite auch finden, jetzt kommen sie immer mit dem. Immer wenn man den Vorwurf macht, sagen sie immer, ja nein, die anderen machen auch den Vorwurf, einfach den anderen Vorwurf. Aber es ist wirklich so. Ich kann dir das sagen, es ist jetzt auch in dieser ganzen Geschichte rund um unsere Berichterstattung zum Nahostkrieg. Ich will nicht abweichen, aber es geht dort auch ein bisschen in die gleiche Richtung. Wir haben dort sehr viele Leute, die finden, und das sind dann die, die vor allem viel Lärm machen, wir sehen viel zu nah auf der palästinensischen Seite. Wir sind sogar antisemitisch unterwegs. Ich sage dir, es gibt mindestens so viele Leute, die das Gegenteil behaupten. Es kommt auch noch auf die Zielgruppen drauf an, das ist auch noch interessant, auf die Plattformen, wo wir reden davon und wo wir darüber publizieren. Aber es ist wirklich so, dass die Kritik sowohl von der einen Seite wie von der anderen Seite kommt.
Du hast die Arena erwähnt. Die Arena hat Zuschauer und die Zuschauerzahlen sind spannend. Die sind massiv eigentlich eingebrochen. Es sind noch irgendwie etwa 100-120'000 Zuschauer, die Arena hat. Und wenn man 15
bis 59-Jährige nimmt, dann ist es nicht einmal mehr ein Drittel davon. Also ich habe mal nachgeschaut, irgendeine Arena-Sendung bei den 15- bis 59-Jährigen hat noch etwa 30'000 Zuschauer gehabt. Mhm. Jetzt vollkommen, also von den Kindern mit dem Schnuller im Maul bis zum 200-Jährigen, der schläft vor dem Fernsehen, dann sind es 120'000 etwa ungefähr, glaube ich. Politiker haben immer noch das Gefühl, die Arena ist sackwichtig, oder? Ist wahnsinnig wichtig. Und nachher, wenn sie hier bei mir am Tisch sitzen und wir schauen schnell die Zahlen an, dann sagen sie, was? Das ist einfach nicht wahr, oder?
Ja, ja, das ist so. Da gibt es eine Erosion, die findet überall, bei allen traditionellen Medien statt. Die Frage ist, wie wichtig ist die Arena weiterhin? Ich stelle fest, dass wir jeden Samstagmorgen auf Watson Kritik haben zu der Arena, einen Artikel. Die Tagesanzeiger tut sich sehr oft, auch NZZ hin und wieder, auf die Sendung beziehen. Also offenbar ist das immer noch so, dass die Glaubwürdigkeit von dieser Sendung genug gross ist, dass sie als ein Referenzpunkt in dieser politischen Debatte wahrgenommen wird. Das ist Punkt 1. Punkt 2, weil ich jetzt gerade vom Digitalen geredet habe. Watson ist auf digital unterwegs und macht eine Zusammenfassung von der Sendung. Das machen wir natürlich auch. Und da kommt tatsächlich mit ins Spiel, verändert das Mediennutzungsverhalten. Es ist eine Tatsache, dass Fernsehen schauen, Radio hören, Zeitung lesen eine Angelegenheit ist von den älteren Leuten, oder? Und die Jüngeren das viel weniger machen. Das ist der Grund, warum wir mit unseren Inhalten natürlich auch ins Digitale gehen. Und im Digitalen findet dann folgendes statt. Wir tun eine Arena zum Beispiel dort zusammenfassen. Oder es gibt ein Social-Video auf Instagram, wo wir die wichtigsten Sachen von der Arena nochmal zusammenfassen. Und noch schnell etwas, und das ist wichtig wegen Reichweite. Dort hat es, je nachdem, auf Instagram zum Beispiel, wenn wir, sagen wir auch eine Rundschau, wir tun dort aus einer Rundschau-Story 15-minütige Reportage, machen wir eine 3-4 Minuten auf Instagram. Es kann sein, je nachdem, was es für ein Thema ist, dass da 200.000 bis 300.000 Wiedergaben von dem Video auf Instagram sind. Das sind alles Leute, die die Rundschau nicht gesehen haben, die meisten, sagen wir jetzt einmal, das können wir ein bisschen herausfinden, wo aber auf Instagram den Inhalt konsumierend. Und das ist ja die Bewegung, wo wir drin sind. Wir haben im Fernsehen die Situation und im Radio, wie bei den Privaten, bei den Zeitungen, dass es stetig runtergeht.
Also das lineare Verhalten
das lineare geht
nimmt ab.
Da müssen wir gerne nicht darüber diskutieren.
Und das Abrufen auf die Zeit, das nimmt zu. He?
Und das Abrufen nimmt zu auf die Zeit, was die Sendungen selber angeht, wobei das noch eher in einem kleinen Bereich ist. Aber vor allem, was nachher der Artikel auf der News-App angeht, Social Video auf Instagram, dort legen wir massiv.
Hast du ein bisschen das Gefühl, du bist Chefredakteur von einem sterbenden Schwan?
Ja, schau, nein, sicher nicht von einem sterbenden Schwan. Wir haben zum Beispiel auch eine Tagesschau, wo nach wie vor 600 bis 700'000 Zuschauerinnen und Zuschauer schauen und hören. Aber es ist ja so, das Medium, und ich sage es wie nochmal, das sind die althergebrachten Medien, Radio, Fernsehen und Zeitung. Das ist ja so, das ist am Erodieren und das ist der Lauf der Zeit. Es ist eine neue Technologie entstanden, man kann anders heute Inhalt, journalistische Inhalt konsumieren. Das ist im digitalen Bereich und wir müssen uns dort tatsächlich darauf ausrichten. Das ist übrigens auch die grosse Herausforderung, nicht nur für uns, sondern von allen Medien. Wir haben ja nach wie vor, gleich sage ich jetzt, Reichweiten im Broadcast, auch eine gute Wahrnehmung im Broadcast, eine gute Glaubwürdigkeit. Wir müssen die bewahren, solange es noch die Leute gibt, die dort drauf schauen und gleichzeitig müssen wir investieren im Digitalen.
Wie verhaltest du dich persönlich eigentlich? Ja. Schaust du noch Schweizer Fernsehen?
Ja, ich muss es ja sowieso.
Ja, du musst, oder? Genau. Aber daheim tust du ein Bierchen einschenken, Füße auflegen und sagen, ich schaue jetzt Schweizer Fernsehen, also, damit ich endlich mal richtig informiert bin.
Ja, eben habe ich gerade gesagt, wenn du richtig informiert bist, wenn Fußball zum Beispiel ist, Fußball ist eine meiner grossen Leidenschaften, dann schaue ich das selbstverständlich. Aber weißt du, das andere, ich kann das gerne nicht trennen. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde, wenn ich jetzt nicht in diesem Job wäre. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich finde nach wie vor, unsere Sendungen sind gut gemacht, haben sich ja auch entwickelt, sind attraktiv aufbereitet, haben vor allem einen guten Informationswert. Und von dort her denke ich mir auch, wenn ich jetzt nicht in dem, ich bin ja auch jetzt nicht mehr der Jüngste, wenn ich jetzt nicht in dem Business drin wäre, würde ich das auch machen. Aber es ist so, es machen das immer weniger. Und das ist eine Tatsache, der müssen wir uns stellen und auf die müssen wir uns auch ausrichten. Auch in den Investitionen, die wir tätigen, in den in den Prioritäten, die wir setzen, jetzt auch, wenn wir sparen müssen. Das war ein grosses Thema. Warum gehen wir jetzt auf die Mittagstagesschau und tun die zum Beispiel jetzt zu einem Newsflash umfunktionieren? Grosses, auch intern natürlich, ein grosses Thema. Wenn wir das wirklich, machen wir das? Und wir haben dann gesagt, ja, weil dort an einem Mittag haben wir einfach weniger Leute, sehr alte Leute, wo wir das uns können leisten können, zugunsten dann halt von anderen Formaten im Digitalen, wo wir dann dafür schützen können.
Du hast das Wort «sparen» genommen. Was ist für dich die Definition von «sparen»? Ja, unabhängig von der Messe. Ja, einfach, was ist, wenn du hörst «sparen», was ist das?
Genau. Sparen muss man dann, wenn man weniger Geld zur Verfügung hat, in dem Fall, in
unserem
Fall,
zum Programm weniger, machen. Dann gibt man weniger Geld, genau, aus.
Ja, ja,
man tut eben nicht sparen. Sparen wäre eigentlich ein bisschen Anhäufen von Geldern, oder? Also sparen für das Alter zum Beispiel, oder?
Ja, ja, genau.
Also ich finde es einfach verheerend, wenn, ja, man von sparen, die ganze Spardebatte, mhm, ist für mich ein Unwort geworden. Ja. Also, die würden ja nicht sparen, sondern die würden einfach weniger Geld ausgeben. Okay. Die haben ja nachher nicht plötzlich 100 Millionen irgendjemand auf einem Konto.
Nein, leider nicht.
Auf den Bahamas,
das
oder?
Nein, haben wir nicht. Aber das finde ich jetzt ein bisschen Wortglauberei. Also ich meine, ja, du magst von mir aus Recht haben, wenn du das so genau fassest. Das ist das eine, man hat weniger Geld und dann hat man weniger zur Verfügung für das Programm machen. Und gleichzeitig, aber das gibst mir vielleicht recht, oder? Sparen in den herkömmlichen Angeboten, die man hat, also Geld rausziehen dort, Einsparungen machen, um sie können also woanders investieren, nämlich dort, wo aufgrund von einem veränderten Mediennutzungsverhalten die Leute plötzlich eher unsere Inhalte konsumieren im Digitalen. Das ist, können wir vielleicht auch so sagen.
Können wir noch schnell zu den 200 Franken, sind genug? Und die redet ja von einer Halbierungsinitiative, weil wir sagen, das ist ja von 330 Franken geht es auf 200 runter, aber durch das sind wir weniger attraktiv für die Werbung und darum ist es für uns nachher letztendlich eine Halbierung. Oder? Jetzt würde meine persönliche Position sagen, ich habe natürlich auch gefunden, das ist eigentlich super, oder? Dann hört der Schrott auf und die machen nur noch gutes Zeug, oder nur noch lässige Informationen. Und mittlerweile bin ich so hin und her gerissen und ich würde jetzt gerne von dir erweiterte Informationen bekommen. Ich sage jetzt, wieso ich hin und her gerissen bin. Mir ist klar, was im Ausland gezahlt wird für eine Sendeminute. Und da steht ja die SRG mit ihren Sendeminuten, SRF und Radio und Fernsehen, gar nicht so schlecht.
Wir haben einfach auch nicht das Geld, wie die anderen haben, das ist so.
Ja gut,
das
geht gar nicht anders. Aber ihr habt ja gleich noch viel. Ich habe immer
das
noch
haben
wir. Ja, 1500 Millionen hat immer noch die SRG.
Ist man nur um den Vergleich gegangen mit den Ausländern. Du hast recht.
Ja. Genau, also, das kann ich nicht zählen im ganzen Leben, 1500 Millionen. Aber trotzdem bin ich so hin und her gerissen, soll ich jetzt dann, wenn das zur Abstimmung kommt, gehen, ja stimmen, weil ich sage, es ist wirklich Schrott, der zum Teil produziert wird. Und dann müsst ihr endlich aufhören. Oder muss ich damit rechnen, dass ich nachher eigentlich gar nicht mehr richtig informiert werde und nur noch Schrott auf dem Sender ist. Und das, was ich eigentlich hätte wollen, dass es kommt, fliegt nachher plötzlich weg.
Gut, das Hauptproblem ist, du redest jetzt von Schrott. Es gibt ganz viele Leute, die das, was du als Schrott würdest bezeichnen, ich weiss jetzt nicht, was es ist, müssen wir auch nicht im Detail anschauen, als genau das bezeichnen, wo sie und wegen dem sie gerne Gebühren zahlen. Das ist einmal das Problem Nummer eins, das wir haben. Oder? Das ist das eine, genau. Punkt zwei ist, es ist nochmal Schrott, ich weiss nicht, was du meinst, aber im Moment Konzession. Konzession ist so, das meinen ja alle, und das sagen ja auch viele, tünt euch jetzt endlich auf euren Kernauftrag beschränken, und das ist Information und Kultur. Es ist aber so, dass in der Konzession auch verlangt wird von der SRG, dass wir mit Gebühren auch Unterhaltung machen, dass wir auch Sport machen, dass wir auch für junge Leute etwas machen. Da reden wir wieder vom Digitalen. Und das ist eben darum nicht ganz so einfach, wo man nachher wirklich wird ansetzen würde. Fest steht, vielleicht auch nochmal auf die 200-Franken-Initiative und ich tue mich da gerne nicht. Am Schluss muss die Folge entscheiden. Das ist klar. Die SRG hat sich einmal geäussert dazu, was es würde heissen. Man hat, glaube ich, dort geredet von 900 Stellen, die abgebaut würden. Klar ist, wenn man ein Unternehmen halbiert, und es ist eine Halbierung, weil natürlich, und das ist so, das ist kein Taschenspielertrick oder was auch immer, die Werbung würde natürlich massiv runtergehen. Insgesamt sind noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Kann man davon ausgehen, dass das Budget halbiert wird. Jedes Unternehmen, das halbiert wird, sieht nachher anders aus und es würde nachher das Angebot anders aussehen. Es wird weniger gemacht werden. Das ist einfach ein Fakt, oder? Und jetzt kann man sagen, jawohl, richtig so. die sollen sparen und wir wollen gerne nicht das grosse Angebot. Oder man sagt sich, nein, das wäre ein schwerer Verlust, gerade in einer Zeit, wo ohnehin der Journalismus, eben jetzt sind wir wieder bei dem Thema, Schwierigkeiten hat, sich zu refinanzieren, dass man dort jetzt auch noch massiv mit diesen Geldern runtergeht. Das muss am Schluss die Bevölkerung abstimmen. Es wird ja die Abstimmung geben. Und ja, bin gespannt, was nachher
rauskommt. Also ich hoffe einfach, dass euch das anspornt, oder? Das Damoklesschwert, das da über euch hängt, dass Qualität noch mal besser wird. Und das ist ja eigentlich schon deine Aufgabe. Oder?
Absolut.
Hast du nicht vielleicht zu lange gewisse Sachen durchlaufen, die eigentlich fragwürdig waren? Wo du sogar daheim geschaut hast, jetzt mit den Füßen oben und dem Bier in den Fingern, wo ein halbes Herz im Fahrrad gehabt hast, wo gesagt hast, hey, wie können wir so etwas überhaupt
aushalten? Ja, schau, jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Wir müssen es ein bisschen konkreter haben von dir. Aber schau, es ist ja selbstverständlich, dass wir sage ich so, wir machen jeden Tag Fehler, wie das in jedem Unternehmen auch passiert. Und hast du gemeint, ich finde alles toll? Sicher nicht. Da reden wir auch drüber, da diskutieren wir drüber. Das gehört dazu, das ist völlig klar. Ich muss aber dafür schauen, dass die Qualität insgesamt stimmt. Ich bin da mitverantwortlich dafür. Und ja, wir probieren das so gut wie zu machen.
Wie tust du deine Arbeit qualifizieren? 1 bis 10?
Das möchte ich nicht. Das müssen wirklich andere machen. Du müsstest jetzt sagen, kannst du nächstes Mal, du hast ja da immer wieder SRF-Leute, wie kannst du die fragen? Und die sollen eine ganz ehrliche Antwort geben.
Ja, die trauen sich natürlich nicht.
Ja, gut, aber das ist dann
auch die sagen, du musst den Tristan Brent fragen, ja, genau. Oder?
Aber nein, das möchte ich jetzt wirklich nicht. Ich probiere, meine Arbeit so gut wie möglich zu machen. Es ist eine intensive Arbeit. Grosse Herausforderungen im Moment. Wir haben ein paar Sachen erwähnt vorher. Es wird einem nie langweilig. Aber es ist auch... Das noch, das ist jetzt nicht direkt eine Antwort auf deine Frage. Es ist auch, habe ich auch schon gesagt, auch ein Privileg natürlich, in diesem Job drin zu sein. Weil, genau vorher haben wir es gehabt, bei dir ist es zu viel, aber es ist ein Privileg, weil man natürlich auch eine grosse Aufmerksamkeit hat. Es gibt immer Feedback, kritisches, aber auch positives. Und das finde ich darum ein Privileg, weil ja, es gibt ganz viele Jobs, die hart sind, wo die Leute müssen alles geben und nie kommt etwas zurück. Doch, bei uns kommt immer etwas zurück, auch wenn viel
es wird auch Kritik. Reorganisation von SRF. Und ihr sind jetzt, du bist alleiniger Chefredakteur, die Partner nebenan im Audiobereich, das ist eine Co-Redaktion. Genau. Das ist für mich auch so ein Unsitte, oder? Da kann man immer sagen, der andere ist schuld.
Müsstest du die beiden fragen, wie sie so haben?
Tust du dich noch bewerben um die Hauptposition, oder sagst du eigentlich 10 oder 11 Jahre, das sind genug?
Ja, also zuerst vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was machen wir genau? Es ist, wie du gesagt hast, einfach damit man es weiss, wir haben angekündigt, Nathalie Wappler hat angekündigt, dass wir im Verlauf um 26 werden aus diesen zwei heutigen Chefredaktionen, die wir haben, das ist eher fernsehseitig und das ist radioseitig, wenn man so will, das Digitale, das auch jetzt beim Radio angesiedelt ist, aber wir natürlich auch dazu beitragend, dass wir die beiden grossen Chefredaktionen fusionieren. Genau. Und das heisst natürlich nicht nur, dass oben an der Spitze etwas sich verändert, personell, sondern auch im ganzen Unternehmen. Das wird ein riesen Change geben. Das ist, ich begrüße übrigens die Veränderung. Das habe ich auch schon so öffentlich gemacht, weil ich finde, es macht keinen Sinn, im Zeitalter, wo wir uns digital treffen, mit unseren Inhalten, Radio und Fernsehen, dass wir da getrennte Redaktionen haben. Das wird das Leben uns vereinfachen. Auf deine Frage bezogen, keine Ahnung, wir müssen zuerst einmal das Projekt einmal starten. Das wird im Verlauf des nächsten Jahres gestartet. Und wie das nachher personell aussieht, es wird ja auch neue Rollen geben, neue Funktionen innerhalb von dem neuen Gebilde. Vielleicht ist das dann eine andere Rolle, die ich dort wahrnehme. Aber da habe ich mir jetzt auch echt noch keine Gedanken gemacht. Aber du hast gesagt, 10 Jahre ist ohnehin eine lange Zeit. Und wir werden es sehen.
Eine letzte Frage. Wenn ich mich ärgere über dich oder über deine Arbeit oder über SRF oder ich finde, die haben es wahnsinnig gut gemacht, wo kann ich mich melden?
Bei mir selber, wenn du willst. tristan.brenn@srf.ch. Sag das gerade so.
Und das geht eben nicht beim Psychologen vorbei zuerst?
Nein, das kommt alles zuerst zu mir. Genau.
Tristan Brenn, Chefredakteur der SRF. Tausend Dank, dass du bei uns vorbeigekommen bist. Wir wünschen dir viel Glück. Du hast ja wirklich zwei Aufgaben. Einerseits die Reorganisation jetzt zu begleiten und andererseits Alltag schauen, dass wir sauber und korrekt informiert sind.
Danke vielmals.
Aktiv Radio Interview.